Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Willkommen zu Folge 91 von Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de. Heute steht alles unter einem ganz besonderen Vorzeichen, denn wir haben heute nicht den D-Day, sondern den D-D-Day. Was es mit dem Kürzel des doppelten Ds auf sich hat, dazu kommen wir gleich. Aber auch heute wieder mit dabei, und das hoffentlich ohne schlechte Wortwitze, die liebe Anne.
Ich musste ehrlich gesagt gerade kurz überlegen, was du meinst, aber ich weiß es jetzt.
Ist deine Form des Hallos, okay.
Ja, genau.
Wir haben heute ja drei größere Themen für euch vorbereitet. Zum einen gleich zum Start die Auflösung des Wortwitzes. Danach geht es in drei spannende Partien vom letzten USA Championship Wochenende. Und am Wochenende leiten wir nochmal ganz kurz auf den USL Jägermeister Cup über, denn der wird am Wochenende zum ersten Mal gespielt, oder in dem wird zum ersten Mal gespielt. Und das sind unsere Themen für heute. Ich würde sagen, lassen wir die Zuhörer nicht länger warten. Wir haben vorhin ein bisschen kontrovers darüber diskutiert, und ich würde sagen, das machen wir auch jetzt live in der Aufnahme. Worum geht's? Wer wird heute am D-Day gefeiert? Und ja, wie ist deine Meinung dazu?
Es gibt einen neuen Spieler in der USL. Dieser Spieler ist heute am Tag der Aufnahme ganz offiziell von seinem neuen Club bekannt gegeben worden. Dieser Club ist Oakland. Und Oakland hat sich die Dienste von einem Spieler gesichert, den ich tatsächlich schon sehr, sehr lange kenne, verfolge. Und der einen sehr interessanten Werdegang hat. Zuletzt aber nicht so viel gespielt hat. Das wird dann einer der Punkte, glaube ich, in unserer Diskussion nachher sein. Es geht um Dominic Dreyer, der vielen durchaus bekannt aus der MLS und auch aus dem US Men National Team sein dürfte. Und Dom Dreyer ist damals aus England gekommen, ist ursprünglich Engländer gewesen. Mittlerweile hat er auch die logischerweise die US-Staatsbürgerschaft. Und ich glaube, er kam damals übers College dann in den US-Fußball und ist dann gedraftet worden von Kansas City. Und also gefühlt ist das, glaube ich, auch so der Zeitraum gewesen, wo er am allerstärksten war. Es gab dort eine sehr bekannte Szene. Ich glaube, wenn man Kansas City sucht, dann findet man bis heute davon Bilder, wie Dom Dreyer ein Tor macht, und nach diesem Tor rennt er zu Fans oder Freunden, ich glaube, es sind eher Freunde gewesen, und macht mit ihnen zusammen ein Selfie. Und dieses Bild, wie sie das Selfie da zusammen machen, ist einfach tausendfach gezeigt worden und ist, glaube ich, ein recht bekanntes, wenn man zumindest sich im Umfeld von Dom Dreyer befindet. Er wurde dann irgendwann, ich weiß nicht gerade, ob es ein Expansion Draft war oder ob es ein Trade war, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, er zog dann auf jeden Fall weiter nach Orlando. Das hatte für ihn auch gewisse Vorteile, weil er zu dem Zeitpunkt schon mit einer US-Nationalspielerin liiert war, nämlich Sydney Leroux, die für Orlando zu der Zeit damit spielte. Und dementsprechend hatte er auch ein gewisses Eigeninteresse, in Orlando zu spielen. Dort war er dann auch recht lange gewesen, glaube ich. 3-4 Jahre waren es bestimmt. Und ja, das Problem bei Dom Dreyer ist so ein bisschen, der ist recht verletzungsanfällig. Und in der Zeit von Sporting und auch von Orlando ging es noch so. Aber so am Ende von seiner Orlando-Zeit hat man es schon immer wieder mal gemerkt, er fiel dann teilweise länger aus wegen größerer Verletzungen. Er spielte danach noch eher in kurzen Episoden für Toronto, Dallas und Atlanta. und ist aber tatsächlich seit dem 6.1.2023 ohne Club gewesen und jetzt erst zum 25.04.2024 hat er dann eine neue Beschäftigung gefunden, nämlich bei Oakland. Und bis dato hat er sich einfach nur fit gehalten, hat recht viel Training immer gemacht, hat auch ja solche Trainings angeboten für junge Fußballer, aber war halt ohne Club. Jetzt ist die Frage, was sagst du zu dem Transfer?
Ich bin sehr zwiegespalten, weil zum einen hat man natürlich einen sehr, sehr guten Spieler. Also wenn man ein Beispiel haben will, in 229 NLS-Spielen kommt er auf 105 Tore oder Vorlagen. Also im Pi mal Daumen könnte man sagen, in jedem zweiten Spiel kam da irgendwas. Dazu 12 Scorer in 16 Spielen im Open Cup zum Beispiel. Das Problem ist, der gute Mann ist 33 Jahre alt. Das ist also für einen Feldspieler schon über den Zenit und vor allem in der Regel ja nicht mehr so gut. Dazu kommt natürlich seine ganze Verletzungsgeschichte. Denn neben den von dir erwähnten schlimmen Verletzungen hat er noch eine kleinere Welle an kleineren Verletzungen. Denn er hatte bei Orlando eine Knie-OP und eine Beinverletzung, mit denen er insgesamt knapp 300 Tage ausgefallen ist und hatte danach noch ein paar kleinere Verletzungen in den letzten paar Jahren, die alle mit den Beinen oder quasi mit den Knien zu tun hatten. Wodurch er eben in den letzten Jahren, wenn er überhaupt einen Club hatte, ja, weniger als knapp 700 Minuten pro Saison gespielt hat. Also seine letzte Saison mit mehr als 10 Toren war bei Orlando in der Saison 2018. Danach hatte er ja einmal 7 Tore, danach 2 und danach 4. Und dafür, dass er Mittelstürmer ist, ist das natürlich nicht sonderlich viel.
Wobei man da aber sagen muss, er hat in diesen Fällen auch nur sehr wenig gespielt. Also er war ja dann kein Stammspieler mehr, sondern in der Regel ist er oft nur als Joker verwendet worden oder hat nur vereinzelte Spiele mal gespielt.
Klar, wenn du das als Beispiel dazu nehmen. Also er hatte zuletzt nicht viel Spielzeit, er hatte zuletzt immer noch seine kleineren Verletzungen, die alle mit denselben Verletzungen zu tun hatten, die lange rausgekickelt hatten. Er ist schon über 30 und eben jetzt auch mindestens seit einem Jahr nicht nur in der Spielpraxis gewesen. Schwierig, denn um ganz ehrlich zu sein, wenn es ständig noch Dom Dwyer der Premium-Spieler wäre, wäre er gar nicht zu Oakland gegangen. Das ist wie damals bei Hertha der Transfer von Solomon Kalou oder jetzt bei Bremen von, ich glaube, Keita, der von Liverpool gekommen ist. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, die du dir schon gestellt hast, als was ihn Oakland haben will. Ich habe in der Gerüchteküche bisher nicht viel zugelesen und nur von Medienschaffenden, dass er quasi der erste Spieler sein könnte, der die Qualität hätte von Karlsson, der bei denen zuletzt der letzte richtige Torjäger gewesen ist, mit 10 plus Toren pro Saison. Oakland ihn als das sieht, habe ich ein bisschen eher ja ungutes Gefühl dabei. Weil verletzungsanfällig, weil schon alt, weil lange keine Spielzeit und weil Oakland eben auf Kunstrasen spielt. Das heißt, eine blöde Verletzung und sportlich war es das dann schon. Sollte er nur als quasi Kevin Prince Boateng eingeplant sein, also erfahrener Spieler, der jetzt ab und zu mal kurz gegen den Ball tritt und sonst eher neben dem Platz hilft, finde ich es einen guten Transfer. Aber halt als Stammspieler und als die klassische Nummer 9, die quasi 20 Tore machen soll pro Saison, da sehe ich es eher kritisch. Das wäre schon kurz meine Meinung.
Na gut, du hast jetzt einige meiner Punkte, die wir vorhin schon mal diskutiert haben, schon mit eingebracht. Für mich ist tatsächlich ganz entscheidend, ich glaube, es kommt natürlich darauf an, was für ein Vertrag Oakland mit ihm aufgelegt hat, aber ich gehe davon aus, dass natürlich auch Oakland weiß, was für einen Spieler sie da bekommen, dass sie da einen Spieler bekommen, der eben keine 20 mehr ist, sondern der 33 ist, dass er sehr, sehr viele Verletzungen hatte, die zum Teil auch langwieriger waren und eben auch, dass er seit über einem Jahr keinen Club mehr hatte. Und das wissen sie und dementsprechend können sie natürlich auch mit ihm verhandeln. Er wird jetzt, würde ich behaupten, nicht wahnsinnig viel Gehalt bekommen. Und ich kann mir sogar auch vorstellen, das wird ja auch gerne mal gemacht, dass es da Verträge gibt, wenn er sich verletzt, dass er dann auch einfach raus ist. Und dass sie da, was das angeht, finanziell wahrscheinlich gar kein großes Risiko haben. und dementsprechend recht entspannt auch an die Situation gehen können. Dann ist halt, ja, wie du vorhin schon gesagt hast, die Erwartung oder die Frage der Erwartung. Was erwarten sie von ihm? Erwarten sie von ihm, dass er jetzt auf den Platz kommt und 20 Tore in der Saison macht? Das kann er wahrscheinlich nicht erfüllen. Einfach eben auch aufgrund der möglichen Verletzungsanfälligkeit. Aber wenn sie wirklich einfach nur davon ausgehen, so hey, das ist einfach nur ein Versuch, wir schauen mal, ob es passt oder nicht passt, dann würde ich sagen, ist das ein sehr guter Transfer, weil am Ende kann er ja dann nur positiv überraschen. Die Erwartungen einfach recht gering setzen. Hey, wir haben da einen Spieler, der ist zum einen als Spieler selbst sehr, sehr erfahren. Der hat sehr hohe Stufen im Fußball gemacht. Der ist fußballerisch in England ausgebildet worden. Der hat mit der US-Nationalmannschaft zusammengespielt. Mit der Nationalmannschaft hatte er nie sehr viele Spiele, aber trotzdem hat er auf dem Level auch Erfahrung gesammelt. Er hat sehr, sehr lange MLS gespielt. Er kennt durch Sydney natürlich auch nochmal ganz andere fußballerische Aspekte. Hat mit ihr auch sehr viel trainiert, hat mit ihr auch die US-Frauennationalmannschaft natürlich kennengelernt und weiß auch, wie es ist, Erfolge zu haben und wie es ist, auf sehr, sehr hohem Niveau Fußball zu spielen. Und damit kann er natürlich einem Team wie Oakland durchaus helfen, indem er einfach diese Erfahrung mitbringt und indem er eben auch den jungen wilden Spielern zeigt, hey, so geht's auch. Und indem er, ja, wie gesagt, die Erfahrung halt reinbringt, die das Team vielleicht brauchen kann, dann ist es doch für Oakland gar kein Verlust, wenn er sich nach einigen Spielen verletzt. Klar wäre das irgendwie doof, aber trotzdem können sie dann immer noch von ihm profitieren. Oder aber er hat bis dato vielleicht das eine oder andere Tor gemacht und damit den einen oder anderen Punkt mitgebracht. Deswegen, also ich sehe das recht entspannt. Ich freue mich, ehrlich gesagt, dass er in die USL kommt. Und wenn er sich nicht verletzt und die Saison durchspielen kann, dann glaube ich, haben wir da durchaus einen Spieler, der richtig Spaß machen kann. Und selbst wenn er nicht groß auffällt, weil er vor allem als Joker eingesetzt wird, alles okay. Also ich erwarte tatsächlich, meine Haupterwartung ist, dass Oakland einen recht niedrigen Vertrag mit ihm ausgehandelt hat und das für beide Seiten dementsprechend einfach nur ein kleines Experiment ist.
Ich meine, auch aus Sicht von Dwyer kann man halt auch nicht viel verlieren, um ganz ehrlich zu sein. Also er wird jetzt spielen, wird auch seine Spielpraxis wahrscheinlich kriegen und kann natürlich sich immer noch, wenn er wirklich überzeugt, für wieder höhere Aufgaben empfehlen. Und wenn es nichts wird, hat er vermutlich eh schon längst einen Plan B im Hinterkopf. Wenn er jetzt über ein Jahr vereinslos war, kann ich mir nicht vorstellen, dass er jetzt noch nicht weiß, was eine Alternative sein soll.
Ich glaube, da spielt auch noch ein anderer Aspekt mit dazu. Er und Sydney sind seit 2021 nicht mehr zusammen. Allerdings haben sie zwei gemeinsame Kinder und um die kümmern sich tatsächlich bis heute beide. Und Sydney spielt mittlerweile für LA. Und Oakland liegt in Kalifornien. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt gewesen, dass er wieder im Club Fußball spielen kann, aber eben auch bei den Kindern ist.
Was ich durchaus gut finde, wenn sich beide Familienmitglieder drum kümmern können und dass dann da keine Skandalgeschichten gibt, wo sich irgendwie beide Eltern rosenkriegsmäßig miteinander zanken. Ich denke da an einen gewissen Red Bull-Spieler, wo irgendwie medial alles hochging. Da sind mir die harmonischen Geschichten, wo beide miteinander irgendwo hinwechseln, doch ganz lieber, um ehrlich zu sein.
Ja, na gut, bei den beiden ist jetzt natürlich auch, die Trennung ist jetzt schon ein bisschen her, man hat sich seitdem auch eingefuchst. Ich glaube, beiden geht es da hauptsächlich auch wirklich um die Kinder. Und das hat soweit immer, wie ich den Eindruck habe, ganz gut funktioniert. So, er war zwischenzeitlich, hat er in Atlanta gespielt, da war Sydney, glaube ich, zum Teil sogar schon in L.A. mit den Kids. Also da war schon so eine gewisse Distanz da, weshalb es jetzt wahrscheinlich auch wieder schön ist für alle, wenn er so ein bisschen in der Nähe ist. Nicht zu nah, aber auch nicht zu weit weg.
Ich würde sagen, lassen wir die Dwyer-Thematik mal gut zusammenfassen. Wenn die Erwartungen niedrig sind von allen Seiten, kann da eigentlich wenig schief gehen. Sollten alle vielleicht zu viel erwarten und der Körper nicht mitmachen, würde es eher schief gehen. Aber bei niedrigen Erwartungen, ja, kehrt er in die USL zurück, denn er war früher mal von Kansas ans USL Orlando ausgeliehen gewesen. Ist aber halt auch schon Ewigkeiten her. Apropos Oakland, wollen wir kurz über das Spiel quatschen, denn es war ja eigentlich recht kurz zu erklären und sehr einseitig. Denn Oakland Roots spielte am letzten Wochenende bei einem aktuellen Überraschungsteam, denn Detroit. Die meisten und mich eingeschlossen haben Detroit jetzt eher als Kellerkind eingestuft. Und vor dem Spiel hatten sie 4 Spiele und 4 Siege. Und in dieser Partie, muss man sagen, fand ich, war die Kaltschnäuzigkeit von Detroit doch wieder sehr ausschlaggebend. Oder wie würdest du auch die Startphase erklären?
Na gut, gerade in der Startphase waren sie ja sehr, sehr stark gewesen. Haben hinten nichts anbrennen lassen und vorne die Chancen, die sie hatten, ziemlich gut genutzt. Also effektives Spiel, könnte man sagen. Was mir übrigens wieder aufgefallen ist, die Fans in Detroit haben durchaus Bock auf das Team, weil das Stadion wieder ganz gut gefüllt aussah. Also so knapp 6.000 Zuschauer sah nett aus. Das ist ja auch ein recht kleines Stadion, muss man dazu sagen.
Ein sehr rustikales, würde ich sagen. Also die Eurosnobs würden da sehr die Nase rümpfen über den doch sehr veralteten Stadionbau. Ja, mir ist aufgefallen, dass die Schüsse oft ähnlich waren. Also in der 8. Ben Morris läuft von rechts in den Strafraum rein und zieht den Ball dann per Wucht unten links ins Tor rein. Und es gab dann ein ähnliches Tor, was dann quasi das 3-0 gewesen ist in der 51. Also Bezerra läuft quasi in den Strafraum rein, von rechts in die innere Box und haut auch da den Ball unten links rein. Beides mit Wucht. Blanchett konnte nicht viel machen im Tor. Und das zwischenzeitliche 2-0 in der 17. war ein klassischer Vorelfmeter. Das heißt, ja, 2 sehr ähnliche Tore und ein Vorelfmeter. Und das reichte dann schon für die Vorentscheidung. Und ja, Oakland konnte nicht viel machen in der Partie.
Was mir bei beiden Toren, die aus dem Spiel heraus passiert sind, aufgefallen ist, was Detroit sehr, sehr gut macht, ist einfach Fehler von Gegnern auszunutzen. Beispielsweise das 1-0, was ja schon nach 8 Minuten fiel, resultierte daraus, dass es einfach kurz vor der Mittellinie etwa einen Fehlpass im Mittelfeld gab. Und Ben Morris rennt einfach genau richtig los, schnappt sich diesen Ball. Also ja, er geht quasi ordentlich gut in den Ballweg und kann dann die ganze Strecke gut machen, gemeinsam mit dem Ball, und macht dann das Tor. Auch das 3-0 ist wieder so eine ähnliche Situation. Es war ursprünglich, oder eigentlich ist es ein Konter, den sie dann sehr schnell praktizieren, ein paar kurze Pässe und dann wieder die gleiche Schussart anwenden. Aber auch da haben sie aus einem Fehler von Oakland sehr, sehr gut reagiert und ihn auch ausgenutzt. Oakland hatte da wahrscheinlich sogar noch Glück, dass sie nicht noch mehr Tore reinbekommen haben. Und solche Fehler, wie Oakland sich teilweise geleistet hat, das war dann schon recht bitter.
Ja, mich erinnert das gerade ein bisschen an Miami. Also nicht an den mit Messi, sondern den anderen Club mit Miami. Denn da gibt es ja auch einen Keeper, Gagliardi. Und wenn man den mal von seinen Wahnsinnspatzern absieht, hat er echt schon richtig viele gute Paraden gehauen, wo halt ihm die Abwehr im Stich lässt. Und so geht es mir bei Oakland seit Jahren so. Also Paul Blanchett, der Keeper, zeigt oft richtig gute Paraden. Man kann halt auch nicht alles halten, wenn er pro Spiel wie gefühlt 80 Schüsse aufs Tor bekommt. Das heißt, würde ich dir voll zustimmen. Da war Oakland echt defensiv nicht gut. Und braucht vielleicht einen Dwyer, der da die Tore ein bisschen ausbügelt, indem er selber welche macht. So nach dem Motto, wir schießen 3, wir kassieren 2, Hauptsache gewinnen irgendwie.
Was ja bei Oakland wirklich aufgefallen ist, sie hatten durchaus Chancen. Es ist ja nicht so, dass sie nie vor dem gegnerischen Tor standen. Aber sie haben sie einfach miserabel genutzt. Und ganz oft ist der Ball einfach am Tor vorbeigegangen, weil man so vorbei heißt seitlich vorbei oder darüber, weil man so dieses ganz klassische super gerne anwendet, dass man einfach so Distanzschüsse versucht, mit ganz viel Kraft aufs Tor schießt. Und natürlich zu gefühlt 98% geht der Ball einfach immer am Tor vorbei, weil man keine Kontrolle über den Ball hat. Das machen sie viel zu oft und nehmen sich dadurch auch Chancen weg. Und dann ist teilweise auch vor dem Tor eine komplette Unkonzentration. Und anstatt den Ball dann nochmal sauber ins Tor zu passen, wird er dann halt 2 Meter daneben aus recht kurzer Distanz gepasst. Das ist dann, also ist schon ein bisschen schlecht da. Ein bisschen schlecht ist auch nett gesagt. Aber das sorgt dafür, dass du am Ende dann ohne Punkte nach Hause fährst. Da könnte wirklich ein Dom Dwyer, der einen guten Torinstinkt hat, vielleicht nochmal wirklich mehr helfen. Sie haben ja noch ihr Törchen gemacht Und in dem Fall haben sie auch aus einem Fehler, wie so oft, Profit geschlagen und konnten im Mittelfeld von Detroit einen Zweikampf gewinnen und haben dann einfach nur schnell den Konter angesetzt, schnell gespielt und ja, immerhin zum 3-1 ansetzen. Am Ende reicht es natürlich nicht. Und wie du schon gesagt hast, Detroit ist durchaus so das Überraschungsteam der Saison. Aktuell auf Platz 3 in der Eastern Conference, alle Spiele gewonnen. Und sie haben auch erst 5 Spiele, die beiden Teams vor ihnen haben. 8 und ich glaube 6 Spiele. Also das muss man ihnen lassen. Die Saison nutzen sie bisher sehr effektiv. Ein sehr, sehr starker Einstand.
Finde ich eine gute Zusammenfassung von Detroit. Und ja, bei Oakland muss man sagen, lag es oft an Einzelspielern. Also Blanchett, der defensiv alles macht. Damals die Leier von Venedig, Carlsen, der da alles weggeschossen hat. Oder eben jetzt manchmal die Magie von Johnny Rodriguez. Da müsste ein Dwyer wirklich eine Menge rausholen, damit das Team wirklich stabil oben mitspielt. Aber das ist ja dann ein schönes Thema für die nächsten Folgen, wenn wir dann in den kommenden Wochen berichten können, ob Dwyer schon gespielt hat und wenn ja, wie. Und Stichwort Zukunft, ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause. Und dann sind wir zurück und haben 2 Teams im Gepäck, die ihre ersten Siege geholt haben. Aber das gleich nach einer kurzen Pause bei meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir gehen mal weg von den ganzen News-Themen fürs Erste und widmen uns gleich mal 2 Begegnungen, in denen es durchaus unterhaltsame Partien gab. Denn eine Heimmannschaft aus dem Westen empfing ein Team aus dem Osten, das sehr weit zu reisen hatte, und beide Auswärtsmannschaften waren bis dato ohne Sieg. Welche der beiden Partien wollen wir denn zuerst nehmen, liebe Anne? Ich finde beide reizvoll.
Wir nehmen mal die Partie, die interessanterweise eine witzige Verbindung zu der Partie Detroit City gegen Oakland hatte. Nämlich Las Vegas Lights FC gegen Rhode Island FC. Weil, wie vorhin schon in der anderen Partie, dort fiel in der 8. Minute ein Tor, fiel auch in dieser Partie in der 8. Minute ein Tor. Allerdings zählt es nicht, weil es abseits war.
Genau, wir hatten die Partie zwischen Vegas und Rhode Island. Ich muss zugeben, mir tut Rhode Island irgendwie leid. Die geben sich extrem viel Mühe in ihren Partien, konnten aber bisher nicht wirklich gewinnen und hatten gefühlt 80.000 Unentschieden jetzt in Folge. Da war Vegas ein guter Kandidat, um den ersten Sieg zu bekommen. Und ich muss sagen, unterm Strich haben sie, so viel kann ich schon mal sagen, es sich auch verdient hinbekommen. Denn stellenweise hatte Vegas den Davy Selke der USL im Angriff. Denn Alba fiel mehrmals damit auf, dass er vorm leeren Tor gefühlt einen halben Meter den Ball übers Tor gesetzt hat. Und das haben wir heute auch im Gepäck von ihm. Ja, wie von dir erwähnt, in Minute 9 hatte Noah Fusson von Rhode Island den Ball abseits verdächtig ins Tor reingehauen, nachdem er zu früh durch die Abwehrreihen durchgestartet ist. Und das war dann die erste relevante mögliche Torszene.
Es gab dann in der 25. Minute das erste Tor und das war dann tatsächlich für die Gäste. In dem Fall war es ein langer Ball, der einfach nach vorne gespielt wurde. Und also ich weiß nicht, ich vermute, es war jetzt keine große Absicht. Es war ein Querpass durch den Strafraum. eigentlich sollte der eher zu dem Mitspieler gehen, der am langen Pfosten stand. Klappte nicht so ganz, wie, also er hat ihn berührt, aber trotzdem ist er dann noch weitergerollt. Und letztendlich, ist es Stephen Turnbull? Bull war es, glaube ich, Turnbull, der mit Anlauf quasi ankommt, den Ball, der da durch den Strafraum kullert, schnappt und direkt ins Tor versenkt. Also ist ein ganz nettes Tor, aber ich glaube, da war wirklich auch wieder Professor Zufall mit dabei.
Könnte man auch gut fürs zweite Tor von Rhode Island sagen. Denn 20 Minuten später hat Noah Fusson diesmal wirklich getroffen. Der Ball wurde quergelegt. Er haut quasi, oder er kriegt den Ball im Nachsetzen, nachdem der erste Schuss geblockt worden ist, und haut ihn dann durchgefühlt 10 verschiedene Beinpaare aus 2-3 Metern ins Tor. Da hat er auch Glück gehabt, dass der Ball nicht nochmal abgeprallt ist und es doch ein sehres Tohuwabohu gab im Abwehrbereich, nachdem ihm der Abpraller zurückkam und alle auf dem Haufen standen. Und da trifft Fusson zum 2-0, allerdings, wie gesagt, wie ich finde, auch ein bisschen mit Glück oder ein bisschen mit Zufall.
Ich hatte mir da notiert, dass der Ball recht optimistisch in den Strafraum geschossen wurde. So nach dem Motto, ja, der wird schon irgendwen aus meinem Team finden. Hat er ja dann irgendwie zufälligerweise auch, aber ja, da war sehr viel Optimismus mit dabei. Und auch wenig Kontrolle. Ja, Rhode Island führte also zur Pause mit 2-0. Das war aber nicht das letzte Tor in dieser Partie. Es gab nämlich noch ein weiteres Tor. Und in dem Fall, finde ich, sieht Rhode Island nicht so wirklich gut aus. Man verteidigt eigentlich gar nicht, beziehungsweise man hat überhaupt gar keinen Drang, Richtung Ball oder Gegner zu gehen. Die haben extrem viel Zeit, den Ball hin und her zu passen, um zu gucken, wo ist dann hier eine Lücke, wo ist dann hier noch ein passender Mitspieler, der vielleicht frei ist. Und letztendlich ist es dann, ja, wirklich so ein Ball, der wird, weil man wirklich Zeit hatte, da zu Noel gespielt, der hat wieder recht viel Zeit, die Mitspieler allesamt ziemlich weit weg und dann kann er den Ball da ohne Probleme ins Tor lenken. Das hätte von Rhode Island definitiv besser gemacht werden müssen. Darf ihn so nicht passieren, weil bei einem Gegner, der Chancen effektiver nutzt, wäre dieses Spiel, denke ich, komplett anders wieder ausgegangen. Aber so endete die Partie dann auch mit dem Ergebnis.
Das stimmt. Jackson Lee hatte noch eine gute Szene im 83. Er hat den Fernschuss nochmal gut zur Seite lenken können. Hat allerdings dann 20 Sekunden später Glück, als dann die direkt nachfolgende Ecke mit, ja, etwas Pech für Vegas an den Pfosten gesetzt worden ist. Da hat er wahrscheinlich ein sehr starkes Herzklopfen. Schafft's gerade noch, den Ball zur Ecke zu klären, zack, direkt eine Sekunde später, an einer schnell ausgeführten Ecke ging's an den Pfosten. Glück für Lee, aber hat er echt eine gute Parade gezeigt. Und ja, in der 89. dann die von mir beschriebene Szene. Ein guter Ball kommt mit einer schönen Flugkurve knapp einen Meter vors Tor von Rhode Island und Alba kriegt den Ball nicht ins Tor, sondern haut ihn übers Tor. Und das war, glaube ich, zum dritten Mal in der Partie. Ich hatte die gesehen und also live gesehen, dachte mir auch so, meine Güte, das ist der Davy Selke von Vegas. Ich glaube, Alba ist, glaube ich, kein Stürmer, sondern Mittelfeldspieler, aber wirkt halt trotzdem wirklich ja sehr verloren in den Szenen.
Na gut, also wenn das einem Verteidiger passiert, dann habe ich da ja vielleicht noch so eine gewisse Akzeptanzgrenze, aber bei einem Mittelfeldspieler erwarte ich eigentlich schon, dass er durchaus aus einem Meter Distanz den Ball ins Tor schieben kann.
Ja, gab es 2-3 Szenen dieser Art von ihm jeweils immer schön drüber gehauen. Da ja, hatte Vegas echt keinen guten Tag oder, um einen kleinen Vegas-Witz zu machen, nicht genügend Chips gesetzt auf den Sieg.
Was man aber auch dazu sagen muss, also sie hatten echt viele Chancen und haben die wirklich überhaupt nicht gut genutzt. Da steckt noch einiges an Arbeit für Vegas im Schuh. Das darf so nicht mehr passieren, wenn sie Punkte haben wollen. Aber so hat Rhode Island jetzt endlich seinen ersten Sieg und dann auch noch auswärts.
Guck mal, da sind die Road Warriors.
Wow.
Nein, aber ich gönn's Rhode Island. Die haben halt wirklich bisher nicht schlecht gespielt, wenn man das eine Spiel nimmt, wo sie von Tampa zerrieben worden sind. Und daher gönne ich es denen, den ersten Sieg geholt zu haben. Aber jetzt müssen sie auch wirklich drauf aufbauen. Denn die Konkurrenz punktet ja auch. Und auf die würde ich sagen, gehen wir jetzt, oder?
Zu Tampa und Rhode Island muss man natürlich noch sagen, Achtung, jetzt kommt auch ein schlechter Wortwitz. Das sind natürlich die Rowdies und naja, aus so einer kleinen Insel fühlen sich die Rowdies halt sehr wohl. Aber gehen wir mal zu den anderen Rowdies lieber rüber. Phoenix Rising zu Hause empfängt Pittsburgh. Und also ich muss zugeben, die Partie ist anders geendet, als ich es erwartet habe.
Du hast auf einen Sieg der Rowdies, nicht der Rowdies, der Rising-Jungs getippt.
Nee, das jetzt nicht unbedingt, aber ich hätte das Endergebnis als solches trotzdem nicht erwartet.
Gut, dann machen wir es kurz. Auch hier gab es eine sehr überraschende Sache, denn Pittsburgh holte den ersten Sieg. Und wie? Dazu kommen wir jetzt. In den ersten Minuten fiel mir Phoenix mit einer Sache auf, die sich durch das komplette Spiel durchgezogen hat. Denn zum einen haben sie Fernschüsse versucht und haben ihre Chancen echt massiv vergeben. Denn in der 7. hat Gallardo den Ball mit einem Fernschuss weit übers Tor gehauen und später auch nochmal. Und dachte ich so, ja gut, ist schön, du willst das Spiel spannend beginnen, aber dann geh noch ein bisschen näher ran. Weil Fernschuss ist also wie 80 Metern Entfernung gefühlt. Die gehen halt meistens nur rein, wenn du Jordan Farr heißt und nicht im Tor stehst. So wie am letzten Wochenende.
Was mir sowieso in den ersten 20 Minuten aufgefallen ist, Phoenix hatte mehrere durchaus gute Chancen, aber auch da nicht genutzt. Also sie hätten, finde ich, in den ersten 20 Minuten eigentlich schon mit mindestens einem, vielleicht sogar mit zwei Toren in Führung gehen können.
Ich finde ja, also ohne die hätte jetzt komplett zu widersprechen, dass das schönste Tor gleich das in der 26. gewesen ist. Würdest du mir widersprechen wollen?
Nee, da kann ich definitiv nicht widersprechen. Das war wirklich sehr, sehr schön.
Denn Pittsburgh kriegt den Ball im Angriffsmodus von, ja, oder auf das Tor von Phoenix. Kisser kriegt den Ball im Strafraum, legt ihn dann per Hackentrick in die Mitte. Und dort stand dann Kasaiah Sterling, der ehemalige Torschützen, ja, König von den Jungs von Tormenta. Und muss dann nicht mehr viel machen, außer den Ball aus kurzer Distanz ins Tor zu nageln. Aber wie das gemacht wurde, war echt schön. Also perfekter Pass in die Abwehr, schön quergelegt mit dem Hackentrick und dann raufgenagelt aufs Tor. Sehr schön rausgespieltes Tor. Kisser mit der Vorlage und, by the way, schon mal erwähnt, auch ja mit dem Spieler der Woche. Also Tor von Sterling, Vorlage von Kisser.
Es gibt 2 Minuten später eine Antwort von Phoenix. Ehrlich gesagt, das Tor als solches finde ich jetzt nicht so wahnsinnig interessant. Es ist Cabral, der sich da gegen 2 Verteidiger durchsetzt, das tatsächlich auch ganz gut macht. Aber es ist jetzt kein spektakuläres Tor, vor allem nicht, wenn man bedenkt, was für ein schönes Tor 2 Minuten vorher gefallen ist. Allerdings halt, ja, 2 Minuten später machen sie den Ausgleich, sodass die Partie dann weiterhin spannend bleibt.
Hast du in der ersten Halbzeit noch was, weil bei mir die nächste relevante Sache in der zweiten Halbzeit begonnen hat?
Es gibt eine Szene, wo ein Tor fällt. Ich überlege gerade, ob das noch am Ende der ersten Halbzeit oder am Anfang der zweiten Halbzeit war. Meine sogar, der Ball war im Tor für Pittsburgh. Allerdings wurde anscheinend zu dem Zeitpunkt schon 11 Meter gepfiffen aufgrund eines, ich glaube es war Handspiels im Strafraum. Und ja, dann geht's halt, gibt's halt kein Tor, sondern geht's erstmal zum Elfmeter. Und dieser Elfmeter wird einfach grandios deutlich über das Tor gesetzt. Das tat schon ein bisschen weh, mit ansehen zu müssen.
Da hast du mir schon schön die Szene mitgenommen, weil die waren knapp in der zweiten Halbzeit. Aber ja, also das war schon einer der Elfmeter, wo man als Schütze sehr viel Zeit lassen möchte und sich dann den Ball doch wirklich quasi schon NFL-Fieldgoal-mäßig rüberhaut. Hatte ja auch neulich Moreno für El Paso im Open Cup gegen Omaha gehabt.
Diese Woche ist der NFL-Draft. Vielleicht wollten sie sich dafür präsentieren. Wir wissen es ja nicht.
Why not? Gab genügend Fußballspieler, die in die NFL gegangen sind, wie Axel Kruse, der Ex-Hertha-Spieler damals, der dann auch ja in der, was er nicht NFL hat, in der europäischen Football-Liga gespielt hatte, als Kicker. Apropos Kicker, Es gab dann allerdings wieder so eine Szene, wo ich mir dachte, bei Phoenix, das lief halt echt bescheuert. Denn erst kriegt Hernandez die Szene, haut den Ball an den Pfosten. Gallardo steht noch aus nicht mal 2 Metern relativ frei und schafft es dann den Abpraller, der vom Pfosten zurückgeht, übers Tor zu sitzen. Also auch da wieder zu viel Hektik, zu viel Phasen in der kurzen Zeit. Und auch hier wieder eine doppelte Chance für Phoenix, zum Türchen zu kommen, die sie mal wieder nicht genutzt haben.
Da, also bei Phoenix gab es irgendwie in dieser Partie recht viel Chaos, gerade immer im gegnerischen Strafraum. Es fällt in der 62. Minute ein weiteres Tor. In dem Fall wieder für die Gäste. Und es ist eine Art Querpass, der da wieder munter durch den Strafraum geht. Und am Ende ist es nur Kiesan, der das Bein nur noch reinstellen muss bei diesem Querpass. Er steht genau da, wo er stehen muss. Und der Ball geht ins Tor. Wie gesagt, so im Vergleich zu dem allerersten Tor in dieser Partie selbstverständlich nicht so besonders, aber es bringt die Gäste wieder in Führung.
Was ich durchaus okay fand, muss ich zugeben, in der Szene. Apropos Türchen, die nicht gegeben worden sind. In der 83. hatte Cabral eine ganz gute Szene. Und ich glaube, das wurde nicht gegeben, weil es eine Stürmerfall gab. Denn es gab einen langen Ball quasi ins Tor. Der Keeper kommt mit raus, der Verteidiger kommt mit raus. Cabral bringt den Ball dann, weil er quasi durch die Hände schlüpft, ins leere Tor unter. Freut sich erstmal drüber, aber dann sieht man, dass einer der Verteidiger am Boden lag. Und daher wurde das Tor dann doch nicht gegeben. Wäre mal sonst ein schönes Tor gewesen. Weil der Ball wird verpasst, Kopfball rein, aber aufgrund eines Stürmerfouls konnte es dann nicht gegeben werden. Und unterm Strich kann man sagen, erst hast du kein Glück, dann kam noch Pech dazu. Weil das beschreibt, wie ich finde, das 3-1 ganz gut. Oder, Anna?
Ja, oder Unkonzentriertheit. Ich weiß gar nicht, ob da tatsächlich so viel Pech bei ist, weil eigentlich ist die Situation schon ziemlich gut geklärt. Die Verteidiger machen eigentlich genau das, was sie machen sollen. Sie stellen die Wege gut zu, beziehungsweise sie laufen genau in die Wege, wo der Pass hingeht. Das passiert auch in dieser Situation. Der Verteidiger läuft genau in den Passweg, um den Ball abzufangen. Was er allerdings auch macht, ist, dass er den Ball nicht stoppt, sondern er legt ihn sich so ein bisschen vor. Wahrscheinlich eher ungewollt, sorgt allerdings dafür, dass der Ball dann direkt vor den Füßen von Dien, der kurz zuvor eingewechselt wurde, landet und der bedankt sich natürlich und nimmt das Tor gerne mit. Aber ja, das war, wie gesagt, der Anfang von der Szene war gut verteidigt, der Rest dann komplett unkonzentriert.
Unterm Strich gewinnt Pittsburgh ihre Partie nicht ganz unverdient mit 3-1 und Phoenix bleibt damit weiterhin recht tief unten in der Tabelle. Aktuell sind sie nämlich 7. mit 7 Punkten aus 7 Spielen. Das ist natürlich nicht sonderlich viel. Ich muss zugeben, ich versuche Phoenix ja immer so ein bisschen in der, in Anführungszeichen, journalistischen Neutralität zu betrachten. Aber in dieser Partie muss ich an dieses schöne Meme denken. Ich kenne den Namen nicht, beschreib's daher. At my sister's wedding versus witnessing the downfall of Phoenix. Man sieht links den Kerl in Schlabberklamotten und rechts im Anzug. Und so geht's mir bei Phoenix manchmal leider dann doch ein bisschen, dass ich mich da doch ganz gut freue und hübsch mache, wenn Phoenix mal wieder das nicht hinbekommt. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, wir sind gerade mal 6-7 Wochen drin. Und Phoenix war ja auch vor der Meisterschaft nicht wirklich krass und sind erst in den Playoffs wirklich gut geworden. Das heißt, darf man sehr viel lachen, aber am Ende kackt die Ente.
Am Ende kackt die Ente?
Ich habe den Spruch nicht mehr ganz im Kopf, aber egal. Aber apropos schlechte Witze und schlechte Sachen. Am Wochenende beginnt ein kleiner Pokal, der auch mit schlechten Witzen und vor allem mit sehr viel Hochprozentigen zu tun hat. Denn der USL Cup startet, der ja dank des Sponsorings der Jägermeister Cup heißt. Kurz zur Erinnerung, den betrifft aktuell nur die USL League One, also die dritte Liga, soll aber gerüchte halber in den nächsten Jahren auf die Championship auch einbezogen werden. Wie wird gespielt? Wir hatten das ja vor einer Weile. Es gibt drei Teams, A jeweils natürlich, drei Gruppen, A jeweils vier Teams. Es gibt 8 Matches pro Gruppe. Jeder spielt 2-mal gegen jedes Team aus derselben Gruppe und kriegt 2 Teams aus anderen Gruppen zugelost. Sollten die Spiele nicht nach 90 Minuten gewonnen oder verloren werden, sondern unentschieden enden, gibt es direkt ein Elfmeterschießen, so wie man es vielleicht schon aus der Next Pro kennt. Am Ende kommen die drei Gruppensieger weiter und das Team mit den meisten geschossenen Toren als viertes Team. Mit Blick auf das Wochenende, liebe Anne, gibt es da eine Partie aus dem Jägermeister Cup zum Beispiel oder von der Championship, das dich reizt?
Bestimmt, ich suche gerade nur völlig verzweifelt den Spielplan, der natürlich nicht in meine Lieblings-App mit eingepflegt wurde, was ein Skandal ist.
Also am Wochenende, vielleicht für die es interessiert, in der Nacht auf Sonntag gibt es dann 5 Spiele in der League One. Spokane versus Fuego, Greenville gegen Richmond, Tormenta gegen Charlotte, Chattanooga gegen Knoxville, das Tennessee Derby, und Lexington trifft auf Madison. Wie gesagt, das erste Spiel im Jägermeister Cup, das ist quasi das In-Season-Tournament, wie man so schön sagt, zählt also nicht auf die reguläre Tabelle ein, sondern eben für diesen kleinen extra, ja, Ligapokal. Findest du die Idee cool, so grundsätzlich mit dem USL Cup? Oder sagst du eigentlich unnötig?
Ich bin da tatsächlich noch recht neutral. Also ich glaube, das könnte ein ganz interessantes Format werden, vor allem dann irgendwann auch, wenn es vielleicht übergreifender ist. Aber ansonsten, warum nicht so ein doch relativ zeitlanges Turnier zusätzlich noch zu machen, da noch ein paar Spiele mit reinzubringen, finde ich, spricht nichts gegen. Eventuell sollte man aber doch noch mal am Namen arbeiten, weil ich gerade wieder einmal feststellen musste, wenn man nur Jägermeister Cup in die Suchmaschine eingibt, dann bekommt man nicht das Turnier.
Ja, ich muss zugeben, also vom Sponsoring habe ich mich ja schon mal mit euch geäußert, warum ich das nicht so der größte Fan von bin. Ich finde den Pokal ganz gut, denn sollte die NLS sich jetzt doch komplett aus dem Open Cup ausklinken, wäre ein USL-übergreifender USL Cup durchaus interessant. Vor allem, solange es noch keinen Auf- und Abstieg gibt, wäre das ja eine gute Möglichkeit, auch mehr auf Spiele zwischen League One und Championship. Und ich finde, aktuell ist auch ganz sinnig in der League One, denn wir haben ja nur 12 Mannschaften und die spielen auch gerne mal pro Wochenende maximal 3 Spiele. Das heißt, die haben noch viel eher Raum, vielleicht mit auch noch 2-3 In-Season quasi Spieltage zu haben, als jetzt die Championship, wo sich da ja doch schon 24 Mannschaften gegenseitig jede Woche ja die Bälle um die Ohren schießen. Daher, ich finde die Idee ganz gut und ich bin gespannt, wie der Pokal angenommen wird. Und an sich für euch ändert sich gar nichts. Also die Spiele der USA Championship, der League One und vom In-Season Tournament, aka Jägermeister Cup, gibt's nach wie vor auf YouTube. Könnt ihr also gerne gucken und ein Glas Wasser bei jedem Türchen trinken.
Ja, so ist es.
Hast du sonst noch irgendwas zur Woche?
Ich überlege gerade, aber nicht. Ich glaube nicht.
Dann möchte ich eine kleine Mini-Frage stellen, die ganz schnell geht. Die nehme ich gerne mal gerne aus anderen englischsprachigen Podcasts mit. Gibt es die schöne Frage over oder under? Also für uns über oder drunter. Jetzt die Frage an dich. Dom Dwyer, wenn er fit bleibt, über 10 Tore oder weniger als 10 Tore?
Ja, also wenn er fit bleibt, dann mehr als 10 Tore.
Ich würde sagen, ich bin auch dabei, über 10 Tore. Gut, schreibt uns doch gerne eure Meinung zum Transfer von Dom Dwyer zu Oakland Roots. Was schätzt ihr? Wird er nochmal einschlagen oder war es das wirklich jetzt mit seiner letzten Chance? Wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, schreibt es uns gerne über die bekannten Wege. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder in Folge 92 von Sideline, dem USL-Podcast. Und dann müssen wir uns für eine Folge in den Jägermeister-Podcast umbenennen. Denn es gibt ja Rückblicke auf die ersten Partien. In der Hinsicht, habt ein schönes USL-Wochenende und viel Spaß beim Schauen der Spiele.
Und für die nächste Folge dann viel Wasser vorbereiten, weil für jedes Tor im Jägermeister-Cup trinken wir einen Schluck Wasser. Bis dann.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.